Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für ein Interview und ich hatte heute keinen geringeren als diesen wunderbaren und wie ich finde grandiosen Arzt Dr. Michael Spitzbart hier in meinem Podcast als Interviewgast. Und du darfst dich freuen. Also ich bin persönlich nicht nur ein riesengroßer Fan von seiner Arbeit, sondern wir unterhalten uns, wie er überhaupt dazu gekommen ist, zu diesem ganzheitlichen Mediziner zu kommen. Also was war der eigentliche ausschlaggebende Punkt? Warum es für ihn so wichtig ist, dass die Ursachen bekämpft werden und nicht die Symptome, wie er das macht. Und vor allen Dingen, wir reden auch über das Thema Corona. Wir reden über ganz viele mutmachende Dinge. Er gibt dir auch ganz viele Impulse mit auf den Weg. Also freu dich auf einen nicht nur grandiosen Menschen mit ganz, ganz viel Herz und einem unglaublichen Wissen, sondern eben auch auf ganz viele tolle, spannende Impulse hier in diesem Podcast mit Dr. Michael Spitzbart. Lieber Herr Dr. Spitzbart, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Podcast-Interview mit Ihnen gefreut habe und immer noch freue. Also Sie sind mit Sicherheit einer der absoluten Highlights hier in diesem Podcast und ich hatte schon ein paar ganz tolle Ärzte. Also ich bin in voller Vorfreude und bin mir auch total sicher, dass dieser Mehrwert, den wir heute ganz vielen Menschen liefern dürfen, ein ganz, ganz großer sein wird. Also Sie sind promovierter Mediziner. Aber das Besondere an Ihnen ist nicht nur, dass Sie promoviert haben und sicherlich auch ein super netter, warmherziger Mensch sind, sondern dass Sie dafür sorgen, dass Menschen, die zu Ihnen kommen und vor allen Dingen auch in Ihren Seminaren und Vorträgen sitzen, wieder das Gefühl haben, dass sie selbst etwas für ihre Gesundheit, für ihre Lebenskraft, für ihre Vitalität tun können. Und das ist schon relativ außergewöhnlich, muss ich mal sagen. Das hat man schon relativ selten. Dazu haben Sie natürlich eine Vielzahl an Büchern geschrieben. Sie haben ja eine Community, die Ihnen folgt. Ich im Übrigen auch schon während meines Studiums. Waren Sie einer meiner Highlights, dem ich immer gefolgt bin. Deswegen freue ich mich auch heute so. Sie so ein kleiner Traum, der eben auch in Erfüllung geht. Und was Sie aber momentan in dieser, finde ich, doch sehr besonderen Zeit extrem auszeichnet, ist, dass Sie einfach unfassbar mutig sind. Also wenn andere wirklich den Kopf einziehen und sagen, nee, ich sage da besser gar nichts, ich werde mein Statement zurückhalten, haben Sie wirklich diesen Mut, einfach die Dinge beim Namen zu nennen. Dazu belegen Sie das. Sie recherchieren, finde ich, brillant. Also man kann diese ganzen Daten, die Sie auch wirklich gut recherchiert haben, eben auch nachvollziehen. Sie sind mutig und stellen auch einfach mal ein paar kritische Fragen zu dieser Corona-Politik, zu den Maßnahmen und geben eben den Menschen einfach das Gefühl, dass wir selbst etwas tun können. Und deswegen freue ich mich riesig, dass Sie heute hier in diesem Podcast mit dabei sind, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben. Also ein großes, herzliches, donnerndes Willkommen, lieber Herr Dr. Michael Spitzbart.
Vielen Dank, so eine schöne Einladung hatte ich noch nie.
Oh, vielen Dank. Na, ich muss mich zügeln, ja. Ich bin ja auch Speaker, die reden ja immer so gerne. Und ich hätte natürlich jetzt auch noch stundenlang weiterreden können und Lobeshymnen, aber es geht ja auch darum, dass wir den Menschen
zusätzlich Lob ich vertragen kann.
Ja, das ist gut, ja. Und vor allen Dingen haben Sie es auch verdient, denn mich interessiert natürlich später, aber da steigen wir noch nicht ein, auch wie Sie das schaffen, diese unfassbare Gegenwehr auch wirklich auszuhalten, beziehungsweise wie Sie sich dagegen schützen, beziehungsweise wie Sie das ausgleichen. Denn das ist echt kein Ponyhof, was Sie in den letzten Monaten oder ich würde schon fast sagen, jetzt mittlerweile schon fast anderthalb Jahren auch mitgemacht haben. Und ich bin mir fest, also ich weiß es einfach, das sind die Naturgesetze, dass die Menschen, die wirklich wach sind, die werden Ihnen folgen und die werden Sie unterstützen und die werden auch Ihnen diese Energie zurückgeben, die Sie wirklich mehr als verdient haben, ja, für Ihre brillante Arbeit und vor allen Dingen den Mut, den Sie aufbringen. Aber bevor ich jetzt hier weiterrede, Sie haben ja irgendwann mal diese ganz große Leidenschaft, wie ich annehme, auch mal verspürt, diesen Beruf des Arztes zu wählen. Ich würde gerne mal, bevor wir hier so fachlich einsteigen, was über diesen Menschen Michael Spitzbart erfahren. War das schon immer so oder wollten Sie irgendwie Lokomotivführer werden und das hat nicht geklappt oder wie kam das?
Ich wollte eigentlich schon von Kindesbeinen an Arzt werden. Ich komme aus einer Ärztefamilie, obwohl bei mir alles Zahnärzte sind rundherum. Und ich bin der Einzige, der aus der Art geschlagen ist. Aber Medizin war immer schon immer interessiert. Und ich hatte auch keinen Plan B. Also von Kindesbeinen an war das mein Ziel. Und sie haben mich eben als Mediziner vorgestellt. Und ich differenziere zwischen Mediziner und Arzt. Ich hoffe, ich bin ein Arzt. Bei Mediziner gibt es sehr viele, die behandeln die Organe des Menschen. Die reden auch so. Im Krankenhaus sagen sie die Galle auf Zimmer 107 und der Blinddarm auf 109. Und die vergessen, dass am Blinddarm ein Stück Mensch auch noch mit dran hängt. Also Mediziner, von denen liest man sehr viel, von denen hört man sehr viel in den Studien, Universitäten. Das sind die eigentlich, die vorgezeigt werden, weil die jede Studie kennen, die gerade aktuell veröffentlicht wurde. Die sind immer auf dem aktuellen Stand des Irrtums. Und die sehen den Menschen mehr so mechanistisch. Ich sehe den Menschen so als Ganzes, als Einheit von Körper, Geist und Seele. Wir sind ja definiert als Individuum, was übersetzt heißt unteilbare Zweiheit. Und ich empfinde uns eigentlich als Individuum, unteilbare Dreiheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und darum hoffe ich, ich bin eher ein Arzt, kein Mediziner. Mediziner kann man daran erkennen, dass die ihre Patienten nicht in die Therapie mit einbeziehen. Wenn der Patient zum Mediziner sagt, Herr Doktor, ich spüre, das tut mir nicht gut, diese Behandlung, dann sagt er, das ist Goldstandard, das ist so muss behandelt werden, friss oder stirb. Dabei kann kein Mensch es besser fühlen als man selber, was die Behandlung mit einem macht. Man sollte niemals, wenn man merkt, dass es geht einem schlechter durch die Behandlung, das weitermachen, nur weil der Arzt sagt, diese Krankheit muss so behandelt werden. Also leider ist immer so die Idee bei den Menschen zum Arzt gehen, ein Medikament verschrieben bekommen. Und ich habe gestern noch einen Post geschrieben vom Hippokrates, den habe ich zitiert, ja. Nicht zu verordnen kann auch einmal vortreffliche Medizin sein. Und in meiner Praxis versuche ich, meine Patienten zu erlösen von Medikamenten, die oft zweifelhafte Wirkung haben, oft mehr Nebenwirkungen als Wirkung, und das umzustellen auf natürliche Methoden. Also das nenne ich die essentielle Medizin, können wir vielleicht darüber reden.
Ja.
Aber das ist einfach eigentlich die einfachste Art der Medizin und komplett ohne negative Nebenwirkungen.
War das schon immer so bei Ihnen? Also ich kenne ja auch eine ganze Menge Mediziner. Ich oute mich auch mal, ich war sogar mal 6 Jahre lang mit einem Mediziner zusammen, schon ganz lange her, bevor ich meine große Liebe gefunden habe, mein Marco. Aber die lernen ja doch so ein bisschen, ich sag jetzt mal weniger diese, ich will denen jetzt um Gottes Willen nicht allen zu nahe treten, aber die meisten behandeln eben nicht so wie sie und probieren eben wirklich die Ursache, also in dem Menschen zu finden für die Erkrankung, sondern da wird eben sehr, sehr gerne eben mit den, ich sage jetzt mal, klassischen Symptomen gearbeitet. Ich
das ist ganz schon, normal, Symptome, ja. Nicht Ursache behandeln. Das ist die normale Medizin. Und Mediziner sind halt, es ist eine Selektion aus Menschen, die sehr gut auswendig lernen können. Dann haben sie einen guten Numerus Clausus, dann dürfen sie Medizin studieren. Es sind aber nicht immer die Leute, die viel mitdenken. Die denken innerhalb der vorgegebenen Regeln, denken die, bewegen die sich und überlegen nicht, wer macht denn meine Regeln? Und die Regeln machen in der normalen Medizin, macht die Pharmaindustrie, die Fachgesellschaften. Alles unterwandert von der Pharmaindustrie und die sagen ganz genau, wie welches Symptom mit welchem Medikament behandelt werden soll.
Und wann kam das bei Ihnen? Also wann kam bei Ihnen dieser Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, das ist mir zu wenig? Gab es da so einen Schlüsselmoment, so eine Intuition?
Es gab ein Schlüsselerlebnis, da war ich mal in der Gefäßchirurgie, many moons ago, also lange her. Und da mussten zum Beispiel verkalkte Halsschlagadern freigeputzt werden, bevor der Schlaganfall kommt. Das habe ich da sehr oft gemacht damals, sehr viel mitoperiert. Und vor der Operation muss man den Patienten aufklären über die Operation. Wird auch erklärt, wie, was und warum operiert wird. Bei dem Warum habe ich immer wieder gehört von den Leuten, hätte ich das nur vorher gewusst. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es verhindern können. Und das war mein Schlüsselerlebnis. Und habe mir überlegt, wieso soll ich immer zu spät kommen, immer dann operieren, wenn der Schaden eingetreten ist. Vielleicht mal vorher anfangen, Leuten zu sagen, was sie tun sollen, damit das nicht passiert. Nämlich, das muss man wissen, diese ganzen Krankheiten haben lange Vorlauf. Mhm. Also kaum eine Krankheit fällt vom Himmel. Die meisten haben 20, 30 Jahre Vorlauf. Mhm. Das kann man erkennen und rechtzeitig abwenden. Und in der Zahnmedizin ist die Prävention ganz groß geschrieben, mit Recht. Wie das Kind heutzutage weiß, wer sich die Zähne gut putzt, der hat weniger Karies. Also da wird Prävention betrieben. In der Humanmedizin wird immer dann behandelt, in Anführungsstrichen, wenn die Karies da ist, wenn die Krankheit da ist. Und es wird selten geschaut, wie kann man die verhindern.
Der hippokratische Eid, den ja eigentlich jeder, ich sag jetzt mal Arzt oder beziehungsweise die meisten Mediziner ja doch irgendwo geschworen haben, kommt ja von Hippokrates. Halleluja. Ja. Und der hat ja diesen schlauen Spruch gebracht, lass die Nahrung dein Heilmittel sein. Und es gibt ja immer noch, ja, ich sag jetzt mal Mediziner, das sage ich jetzt bewusst so, die eben auch tatsächlich glauben, dass Nahrung keinen Einfluss hat, zum Beispiel auch auf ja, Erkrankungen beziehungsweise eben auch auf diese klassischen Zivilisationskrankheiten. Da reden wir natürlich auch später noch darüber. Aber woher kommt das denn? Sind die alle blind? Ich meine, klar, die müssen auswendig lernen wegen ihrem Physikum, sonst würden sie es nicht bestehen. Ist ja auch eine Mordsleistung, muss man mal sagen. Aber woher kommt das? Was ist Ihre Meinung? Seit so vielen Jahren, wo Sie als Arzt arbeiten, Sie haben ja sicherlich auch Kollegen. Und irgendwann redet man doch auch mal so untereinander, wenn man vielleicht mal zusammensitzt irgendwie. Ich meine, Sie lieben es ja, auf die Berge zu gehen. Das habe ich schon öfter gehört. Und vielleicht haben Sie da auch so Kollegen, wo man mal sich auch, ja, unterhält und man sagt, warum denkt der XY nicht auch mal ein bisschen anders? Woher kommt das? Die sind doch nicht taub, die sind doch intelligent.
Also Sie sind halt sehr lange durch eine harte Schule gegangen, wo eigentlich das eigene Denken ziemlich abgeschafft wurde. Man muss wissen, so Ernährung oder Gesunderhaltung, ist es kein Fach im Studium. Mhm. Es gibt keine Vorlesung Ernährung, gibt es nicht. Wenn sich ein Arzt dafür interessiert, ist es immer Eigeninteresse. Und darum bekommen auch viele Patienten, die sagen, was kann ich denn selber tun, um meine Krankheit zu verbessern? Wie kann ich es unterstützen? Die sagen, ich würde gerne Ernährung verändern, wenn das sein muss. Und dann sagen die jetzt, nö, was ist es eigentlich egal, was du oben reinsteckst, das macht eigentlich nichts aus für deinen Körper. Das ist natürlich völlig, völlig falsch, aber so ist das Denken der Menschen. Also wenn sich Ärzte dafür interessieren, ist es Eigeninteresse. Mhm. Und kein Lehrfach der Medizin. Und wenn man so viel Stoff lernen muss zum Physikum, zum ersten, zweiten, dritten Staatsexamen, lernt man das, was abgefragt wird. Also die Krankheitslehre, solche Sachen, das Lernen natürlich, ist ja auch wichtig. Aber da ist neben der Pflicht sehr wenig Zeit für die Kür. Hm. Und die Kür macht man nur durch eigenes Interesse. Hm. Und das vermisse ich bei meinen Kollegen oft.
Ja, ich finde, also man muss die wirklich suchen. Also es ist so ein bisschen, wie ich finde momentan, um mal direkt so die Überleitung zu schaffen mit der Corona-Geschichte, mit der klassischen Inzidenz, die wir momentan haben, die muss man ja schon suchen momentan, um die zu finden. Ist es eben auch so, also die Infizierten meine ich, ist es auch schon so, dass man auch die wirklichen Ärzte suchen muss, die eben auch wirklich anders denken, die eben bereit dazu sind, auch mal aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und ich wundere mich auch manchmal, wir wohnen hier in der Nähe in Königstein von einem Krankenhaus. Ich habe von Ihnen mal den Spruch gehört vor vielen, vielen Jahren, dass Menschen, die in der Nähe vom Krankenhaus wohnen, statistisch gesehen schneller krank werden. Jetzt bin ich aber froh, dass ich so gesund lebe. Aber da stehen draußen die Ärzte und rauchen. Und wir alle wissen ja zum Beispiel auch, dass die Folge von Tabakkonsum auch unfassbar viele Todesfälle nach sich zieht. Ich vermisse auch so ein bisschen die Kampagne der Bundesregierung, um einfach mal über multiresistente Keime zu sprechen. 30.000 Menschen sterben, glaube ich, jedes Jahr alleine an diesen Keimen in Krankenhäusern, plus an den Folgen von Zigarettenrauch und Co. Also um da direkt mal die Überleitung zu finden, Corona beschäftigt uns ja alle. Jetzt wird es ja gerade ein bisschen besser, weil die Menschen natürlich auch wieder mehr Mut haben. Viele haben den Mut vermeintlich durch die Impfung. Andere haben den Mut, weil draußen das Wetter einfach schöner ist, weil sie wieder raus können und so weiter. Wann haben Sie denn angefangen, so ein bisschen, naja, ich will mal sagen, Sachen zu hinterfragen? Wann gab es denn bei Ihnen so dieser Punkt, wo Sie gesagt haben, Moment mal, irgendwie fehlt mir hier was, da stimmt was nicht oder das ist nicht ganz so, wie das überall in den klassischen Medien ja gezeigt, propagiert und vor allen Dingen auch in eine Richtung getrieben wird. Wann gab es das bei Ihnen?
Also mir sind ziemlich schnell die Alarmglocken angegangen. Hm. Zumal die gleichen Protagonisten am Start waren, wie schon bei der Schweinegrippe auch. In Deutschland war es halt der Drosten, in England war es der Neil Ferguson, die sich überboten haben in Horrormeldungen, wie viele Millionen Tote wir haben werden. Das haben wir bei der Schweinegrippe auch schon gemacht, vor vielen Jahren, bei der Vogelgrippe auch. Nur das nie so gezündet wie jetzt, weil die Medien nicht so eingestiegen sind damals. Das hat etwas nachher hat schon gegeben, aber die Leute haben sich nicht so verrückt machen lassen. Und man hat bei der Schweinegrippe hintergegeben, also Vogelgrippe gab es gar keine Toten in Deutschland, null. Bei der Schweinegrippe so ca. 250 Tote, aber viel mehr Schäden durch die Impfung hinterher. Und weil der Drosten von Anfang an gesagt hat, das einzige Heil ist die Impfung. Er sagte heute noch, sie werden infiziert, also geimpft oder infiziert. Dieses Binäre gibt es nicht. Also das ist eine Gehirnwäsche der Menschen. Wenn das daher wieder auch noch wiederholt, dann ist das irgendwann drin bei den Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück beim Mitdenken haben. Die denken, für mich ist ja nur noch die Impfung der Ausweg. Und wer es noch nicht gesehen hat, viele haben es ja gesehen, auf Arte TV kann man das immer noch anschauen, Mediathek, Profiteure der Angst.
Bringe ich hier mit in die Shownotes, ein super Hinweis. Also für alle, die
jeder anschauen. Und wenn man bei den Shownotes schon sind, aktuell jetzt vom Professor Martin Hadditsch, Corona auf der Suche nach der Wahrheit, gibt es in der Mediathek von Servus TV, da hat der Herr Mateschitz, das ist der reichste Österreicher, der ziemlich, ich habe nicht persönlich mit ihm darüber gesprochen, aber ich vermute, er denkt genauso wie ich. Er hat nämlich den Professor Hadditsch um die Welt geschickt und man sieht auf den Filmaufnahmen immer so eine Privatmaschine, so ein Flieger. Und ich glaube, das ist die von Mateschitz. Und er hat das alles zur Verfügung gestellt, gesponsert, sonst hätte der kleine Fernsehsender Servus TV, das ist das weltumfassende Interview, was der geführt hat, der Professor Hadditsch, mit allen Leuten, die was zu sagen haben, nicht finanzieren können. Und der Hadditsch hat dann halt Nobelpreisträger interviewt, die sind selten ganz dumm. Er hat andere Ärzte operiert, andere Ärzte interviewt, zum Beispiel einen Dr. Lee in Bangkok, der leitet die größten Kliniken in Südostasien, behandelt unter anderem den Dalai Lama. Und der hat zum Beispiel gesagt, wieso soll ich jemanden testen, der nicht krank ist? Also für mich ist der Test krank. Oder er macht die Leute krank, aber er weist eine Krankheit nach, die gar nicht da ist. Und da habe ich sehr oft darauf hingewiesen und habe dadurch riesen Ärger mit meiner befehlshabenden Ärztekammer, die sagen, man darf da keine Unruhe stiften, die Leute nicht verwirren. Ich habe nur gesagt, dass der Test, wie die WHO sagt, wenn man Menschen ohne Symptome positiv testet, müssen diese Menschen nachgetestet werden. Also nicht der Test nochmal gefahren, sondern die Menschen müssen nachgetestet werden. Und wenn er wieder positiv ist, muss sein Arzt drauf schauen. Und dann dürfen die in die Inzidenz hinein, die jeden Tag im Fernsehen verkündet wird. Aber so wird das nicht gemacht. Es gibt einen positiven Test bei symptomlosen Menschen und zack, ab in Quarantäne. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Stunden Lebenszeit unnütz in Quarantäne verbracht worden ist, wegen diesem falschen Test, der falsch durchgeführt wurde. Und das hat mir sehr viel Ärger eingebracht. Ich habe 7 Disziplinarverfahren deswegen. Und die wollen mir den Mund verbieten eigentlich, dass ich nichts sage zu dem Thema. Und jetzt war gerade wieder ein österreichischer Fernsehsender da. Jetzt sollen ja alle geimpft werden, auch alle Kinder sollen geimpft werden. Wir haben in Österreich den neuen Gesundheitsminister Mückstein, der ist nur für Impfung, also Lockdown oder Impfung. Und Kinder und dann runter bis zu den ganz Kleinen und die Schwangere auch noch. Und ich habe jetzt im Interview, ich bin bestimmt wieder Ärger, ich habe im Interview gesagt, dass andere Menschen oder Ärzte das nicht so empfehlen, flächendeckende Impfung für alle Kinder. Es gibt zum Beispiel den Präsidenten des Weltärztebundes, der Frank-Ulrich Montgomery, der rät ab, Ne? Die STIKO rät ab. Also ja. Aber die EMA in Europa, die hat zugesagt, hat zugestimmt, die EMA, Europäische Arzneimittelagentur. Warum hat die zugestimmt? Weil die bespickt ist mit Lobbyisten. Die Frau Elmar Cook, das ist die Vorsitzende, die haben sie gerade noch rechtzeitig für den Posten raufgehoben, wird ihr Leben lang Lobbyismus getrieben für Pharmafirmen, für Pfizer beispielsweise. Mhm. Und die werden Teufel tun und sagen, nein, den Impfstoff, den impfen wir nicht. Also die EMA, die nehme ich nicht als Maßstab. Die STIKO schon eher. Die sind natürlich unter politischem Druck, ganz sicher. Und die Frau Merkel hat gesagt, die STIKO wird in der Zukunft auch zustimmen, wenn der Druck sich erhöht.
Mhm. Apropos Druck, also es gibt noch so ein paar Sachen, die mir wirklich auch so ein bisschen auf der Zunge brennen, bevor ich da drauf wirklich komme. Das ganze Thema mit dem Immunsystem. Ich bin ja ein Riesenfan von unserem Körper. Also ich bin immer fassungslos, was unser Körper jeden Tag bewerkstelligt. Und so ein Immunsystem ist ja keine Sache, die, ich sag jetzt mal, in 100 Jahren entstanden ist. Das ist ja ein Learning über viele, viele, viele Tausende von Jahren. Und ich weiß, dass Sie das ähnlich, ich sag jetzt mal, empfinden, dass unser Immunsystem so schlau ist und sich permanent anpasst. Aber was die besagten, sag mal, Empfehlungsgeber zum Thema Corona und Co. uns ja allen empfehlen, ist, die einzige Möglichkeit, das Einzige, was wir tun können, ist das Thema Impfung. Wir haben keine Chance, im Endeffekt uns selbst zu schützen. Ich finde das schon unfassbar von der Aussage, weil es uns völlig entmächtigt. Also wir haben keine Chance im Grunde genommen. Und je häufiger wir solche Aussagen dann auch schlussendlich hören, desto mehr glauben wir das ja auch. Wir speakern dann das ja Priming, das geht schön ins Unterbewusstsein, dass es dort gepflanzt wird. Wie sehen Sie das denn? Also ist unser Immunsystem denn ja so ein armes, schwaches System, was sich auf gar keinen Fall gegen Viren, Bakterien und Co. zur Wehr setzen kann?
Also man muss wissen, Viren und Bakterien sind schon viel länger als uns.
Ja.
Wir sind in die Welt der Viren hineingewachsen und haben uns arrangiert mit denen. Wir brauchen Viren und die Viren brauchen uns. Und kein Virus möchte seinen Wirt töten. Es sei denn, er ist sehr alt und schwach und krank, dann kann das schon durchaus auch passieren. Aber es ist egal, wie das Virus heißt, ob es Corona heißt, Influenza heißt, ein normales Schnupfenvirus ist. Am Ende, wenn der Körper schwach ist, dann ist es meistens ein Atemwegsinfekt, der das letzte Lebenslicht aushaucht. Egal, wie der Infekt heißt. Also aber gesunde Menschen haben natürlich ein Immunsystem, junge, kräftige, gesunde Menschen haben sich Millionen Jahre lang mit allen Viren, Bakterien, die haben eine Abwehr geschaffen. Und was wir jetzt machen, ist nämlich genau das Falsche. Durch das Social Distancing, durch die ständige Desinfiziererei, schwächen wir langfristig unser Immunsystem. Also ich prophezeie, dass die nächsten Grippewellen viel stärker ausfallen werden, weil unsere ständigen natürlichen Auffrischungen fehlen. Also dadurch, dass wir ständig in Kontakt mit Menschen sind, dass zum Beispiel wenn Großeltern ständig ihre Enkelkinder vom Kindergarten abholen, auch mal eine Trotznase putzen bei den Kindern, dass die ständig aufgefrischt werden und wenig krank werden. Aber wenn die Kinder, die Enkelkinder mal alle halb Jahr kommen, dann kann es schon mal sein, dass die nicht aufgefrischten Großeltern, dass sie eine Erkrankung bekommen. Ich nenne das die natürliche Impfung. Mhm. Dieses wenige Etipetete und nicht ständig desinfizieren. Also ich prophezeie, dass die Infektionskrankheiten in der nächsten Zeit deutlich zunehmen werden.
Dieses ganze Thema mit dem Immunsystem ist ja nur eine Sache. Können Sie das bestätigen? Das ist wirklich, weil Sie recherchieren, wie ich finde, brillant. Und Sie haben ja nicht nur irgendwelche, ich sag jetzt mal, Quellen, die jeder benutzt, sondern bei Ihnen ist es dann gleich die Washington Post oder es sind wirklich richtig gute, renommierte Fachbeiträge, Artikel, wo Sie Ihre Quellen eben auch herbeziehen. Können Sie das bestätigen, dass es ein wirkliches Papier gab von unserer Regierung, um eine Angstkampagne zu starten, damit man die Menschen besser, ich sag jetzt mal, in die so wohlgelobte Impfung hineinleiten kann?
Das brauche ich gar nicht bestätigen. Das kann man im Fokus nachlesen. Fokus und Spiegel, die haben das auch stellenweise abgedruckt. Die haben das bestätigt, dass das im Gesundheitsministerium oder beim Innenministerium war das. gab es einen Ministerialrat, der hat den Auftrag bekommen, möglichst schlechte Nachrichten zu verbreiten und Horrorszenarien zu entwickeln. Wenn Kinder zum Beispiel sich die Hände nicht waschen, wenn die spielen mit den Freunden, was sie nicht dürfen, und dann ihre Eltern anstecken und dann sehen müssen, wie die Eltern zu Hause jemanden nicht ersticken. Das waren die Geschichten, die erzählt wurden, die auch in den Nachrichten übermittelt wurden und die auch so tief reingefahren sind in unsere Angst, in unser kollektives Unterbewusstsein. Und dann gab es unsere Cassandra Lauterbach.
Ja,
das war gut. Der war in den Talkshows, ich glaube, bei Markus Lanz war er schon öfter als Markus Lanz selber. Der hat dann auch wie der Drosten mit ganz hohen Zahlen agiert und wenn wir nicht alle das und das machen, werden wir alle sterben. Und unser Glück waren die Bilder der Särge in Italien, hat er gesagt, bei Lanz. Unser Glück waren die Bilder, dadurch konnte man die Angst transportieren. Dass da viele Särge aufgestaut waren, weil erstmal, die hatten schon etwas Übersterblichkeit, weil die ganzen Alten gestorben sind. Die hat man zu schlecht geschützt. Und man hat sogar jüngere Infizierte in Altenheime geschickt, weil die Krankenhäuser voll waren, um die da zu behandeln. Also es war nicht der geschickteste Schachzug bei den Italienern. Und die platzten aus dem letzten Loch, aus der letzten Naht sowieso, wenn eine normale Grippewelle ist. Das ist immer so. Die sind immer überlastet in Italien. Und dann, weil die Italiener ihre Menschen traditionell erdbestatten und nicht verbrennen, haben wir wenige Plätze frei in den Krematorien. Dadurch haben sich die Särge hochgestapelt, zurückgestaut. Da hat man die vielen Särge gesehen, die sonst vielleicht schon beerdigt gewesen wären. Und das fand der Lauterbach dann als großes Glück für uns, dass wir die Bilder der Särge gesehen haben. Dann haben wir Bilder von Särgen gesehen, zum Beispiel in Brasilien, wo wirklich über Fußballfelder Menschen beerdigt wurden. Da muss man wissen, dass viele Menschen therapieinduziert gestorben sind. Das wird nicht so in die große Glocke gehängt. Therapieinduziert durch einen Professor Martin Laundry von der Oxford-Universität. Da natürlich alle Mediziner nehmen schon mal Haltung an, wenn der was sagt. Und er hat eine Studie aufgelegt, wie man das Corona behandeln soll. Und hat dann ein Medikament verwechselt. Hat eine viel zu hohe Dosis angegeben für diese Hydroxychloroquin. Ein Medikament, was lang erprobt ist, was auch bei Rheuma und sowas angewandt wird, bei Malaria. Aber er hat die Dosis verwechselt. Hat eine letale Dosis angegeben. Und wenn man dann zum Beispiel einen Freitod wählen möchte, kann man im Internet googeln, dann wird dieses Medikament empfohlen in der Dosis von Laundry. Weil das einen in 10 Tagen zuverlässig umbringt.
Haben andere sich
in den Ländern, wo die Studie durchgeführt wurde, hat man zum gleichen Zeitpunkt gesehen, wie bei der Sterblichkeit die Zacken nach oben gingen. Bei Ländern, die es nicht gemacht haben, ist es gleich geblieben.
Okay. Also
die sind durch diese Therapie umgebracht worden. Dann hat die WHO gesagt nach einiger Zeit, nein, das bringt keine Vorteile. Das ist höflich ausgedrückt für, es bringt nur Nachteile, die Menschen sterben damit.
Gut, dann sind in Bergamo, glaube ich, auch vorher ganz viele Menschen gegen Pneumokokken geimpft worden, glaube ich auch zu wissen. Ne? Das war ja auch nochmal...
In der Impfung gibt es ein Impffenster, das Immunsystem erstmal geschwächt wird. Dann haben andere Viren natürlich freie Hand.
Ja. Wie ist das jetzt? Es gibt auch unglaublich viele Leute, die mich fragen, Kerstin, lässt du dich impfen? Kerstin, wie machst du das? Und natürlich gebe ich da mein Statement ab, dass ich es nicht tue. Also zumindest Stand heute nicht. Also ich bin kein Gegner gegen Impfungen, aber ich bin da sehr skeptisch, auch was bestimmte Dinge betrifft. Gut, gegen Tetanus würde ich mich impfen lassen. Also gegen diese Sachen, die also nicht diese rabiaten Nebenwirkungen auch haben. Also wie gesagt, es sind nicht immer alle Impfgegner, die momentan auch diese Impfung mit Corona anzweifeln. Aber wie sehen Sie das denn? Also gerade was das Thema Impfung betrifft. Man hat fast so ein bisschen das Gefühl, ja, ich lasse mich jetzt impfen, danach ist die Welt total in Ordnung. Die wenigsten Menschen, mit denen ich darüber rede, die mich dann in dem Fall auch fragen, wissen überhaupt Bescheid. Also die können überhaupt nichts zu den wirklichen klassischen Nebenwirkungen sagen. Die probieren auch mit Scheuklappen einfach diese Dinge so ein bisschen zur Seite zu drängen, so nach dem Motto, ja, ich lasse mich jetzt impfen, das ist mein Allheilmittel. Und dann geht das Leben genauso weiter, wie es vorher auch war. So als hätte diese Impfung keine Nebenwirkungen. Wie sehen Sie das?
Ja, die Menschen sind einfach mürbe. Sind über diese 15 Monate mürbe gemacht worden in den Köpfen. Und dann gab es immer, glauben Sie nur uns und lesen Sie keine anderen Medien, glauben Sie nur uns und die Impfung ist das Einzige, was Ihnen hilft. Nur, dass man wieder reisen darf, sich frei bewegen darf, einen Kaffee trinken gehen darf, ist keine Indikation für eine Impfung.
Ja.
Also eine sehr hohe Todesrate wäre eine Indikation für die Impfung. Aber was wir jetzt haben, eine Inzidenz von 35, das ist absolut keine Impfindikation. Und ein normaler Impfstoff, wissen eigentlich alle, dauert 5 bis 8 Jahre, bis der entwickelt ist und bis man sagen kann, ist einigermaßen sicher. Und trotzdem ist nie ein Impfstoff 100% sicher. Es gibt immer noch Nebenwirkungen bei den Impfungen. Ich habe letztes Wochenende Seminar in München gehabt. Da war eine sehr junge Dame, die hatte eine HPV-Impfung. Mhm. Also gegen Gebärmutterhalskrebs.
Gebärmutterhalskrebs, ja. Mhm.
Das war eine Leistungssportlerin, lateinamerikanische Tänze. Und die hatte eine völlige Neuropathie.
Okay.
Anerkannter Impfschaden. Mhm. Eine zuvor gesunde, sportliche Frau. Kann sich kaum noch bewegen durch diese Impfung. Und die Medizin darf nie schädlicher sein als die Krankheit. Ja, und habe ich mal Angst, dass man jetzt das Gleiche wieder macht bei dieser flächendeckenden Impfung und gar nicht weiß, was ich für Langzeitschäden habe. Was ich 14 Tage nach der Impfung, was ich da nicht sehe, das ist dann offiziell kein Schaden mehr von der Impfung. Aber das kann sich natürlich erst nach einem Jahr entwickeln. Das kann sich nach 5 Jahren entwickeln. Das Immunsystem kann schlechter werden. Autoimmunkrankheiten können steigen. Krebs kann entstehen. Ich hoffe nur, es tut es nicht. Mhm. Aber kein Mensch kann sagen, dass das sicher ist. Ich kann hoffen, dass es keine Schäden macht. Das kann ich sehr wohl. Aber das kann mit Sicherheit kein Mensch sagen und das allen Leuten so flächendeckend empfehlen. Und selbst der Bill Gates, der größte Befürworter der Impfung ist, eigentlich der Motor für die ganze Geschichte. Mhm. Er hat in den deutschen Tagesthemen 15 Minuten lang Impfpropaganda machen dürfen.
Das heißt schon was, ja.
Und hat 700.000 Side-Effects, hat er prognostiziert. 700.000 Side-Effects durch die Impfung. Und ich habe dann Side-Effects mit sind Nebenwirkungen, also Impfschäden, ja, übersetzt. Das wurde sofort gelabelt. Das hätte er nie gesagt, der Bill Gates. Aber wenn man Ohren hat zu hören, dann merkt man, wie das Netz frei geputzt wird hinterher von Faktencheckern, die alles Negative irgendwie da rausholen wollen und die eine Meinung gelten lassen und alles andere halt löschen oder die Verbreitung stoppen oder halt die Leute diffamieren, die sowas erzählen.
Können Sie noch mal eine Sache zu den Zahlen sagen? Weil jetzt werden natürlich viele Leute, die zuhören, sagen, ja, Moment mal, die Inzidenz ist ja nur runtergegangen, weil so viele Leute sich haben impfen lassen. Würden die sich nicht alle impfen lassen, wäre die Zahl ja noch genauso hoch oder noch höher. Auch was die Todesfallraten betrifft. Viele Menschen machen sich nicht die Mühe, einfach mal diese Zahlen halt wirklich zu recherchieren und die auch mal ja zu vergleichen. Was haben Sie denn herausgefunden? Ich sage jetzt mal so in den letzten ja fast schon 1,5 Jahren, auch gerade zu den Zahlen. Also Todesfallraten, Vergleich zu Influenza, wie viele Lungenerkrankungen, also Menschen, die wirklich jetzt an ja Lungenproblematiken sterben, gibt es denn jetzt in diesem Jahr? Wie gab es das vor, was weiß ich, 2018, 2017? Können Sie da mal was zu sagen?
Also in meiner Praxis habe ich keinen einzigen Menschen gehabt, der stark an Corona erkrankt war. Ich habe einige Patienten gehabt, die haben es mitgemacht, ohne es zu spüren. Also wir haben Antikörper nachgemessen, das nennt man stille Feierung, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Die sind gesund, setzen sich mit dem Virus auseinander und gehen weiter, haben gar nichts gespürt und sind ab dann immun dagegen. Auch wenn jetzt gesagt wird, wenn die Antikörper sinken, die bleiben nicht immun, das stimmt nicht. Also sie müssen trotzdem geimpft werden, heißt es. Das stimmt nicht, weil die noch Lymphozyten haben, T-Zellen haben, die die Immunität darstellen. Die bräuchten keine Impfung. Natürlich, wenn man die Impfung vermarkten möchte, brauchen die dann auch eine Impfung. Wenn man die Zahlen so vergleicht, der nackte Vergleich, es gibt Wissenschaftler, die sind da oben angesiedelt. Professor Ioannidis, John Ioannidis, Stanford Universität, der hat einfach nur so eine Meta-Analyse gemacht. Er hat nur geguckt, wie viele Leute sterben, wie viele infiziert, wie ist die Case-Fatality-Rate, wie viel sterben an einer Infektion. Und er hat gesagt, es ist vergleichbar mit einer mittelschweren Influenza. Mhm. Und wenn so einer was sagt, so ein Wissenschaftler, hat das schon Gewicht. Das passt aber nicht ins Narrativ der Politik. Doch wird dieser Wissenschaftler jetzt gelabelt, wird das genannt, der provokante Wissenschaftler, Ioannidis. Der ist nicht provokant, der wählt nur die Zahlen aus. Dann kann man zum Beispiel auch Professor Teichmann anführen von der ETH Zürich. Der sagt, egal wie die Staaten sich die Zeit vertrieben haben, mit Lockdown, ohne Lockdown, die Zahlen waren immer gleich. Und jetzt kommen die Politiker und sagen, ja, nur weil wir Lockdown hatten, nur weil wir impfen, gehen die Zahlen uns alle runter. Das hätten die gerne so. Die müssen natürlich ihre Politik verkaufen. Die müssen die Einschränkungen rechtfertigen. Aber jetzt hat sogar die LMU München hat eine Studie rausgebracht, hat gesagt, Lockdown hat mehr geschadet als genutzt. Das ist auch meine feste Überzeugung. Das habe ich von Anfang an auch schon gesagt. Und deswegen bin ich dann Corona-Leugner geworden. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin nur ein Kritiker der Maßnahmen. Dass ich sage, die hätte man auch besser machen können.
Ja, es ist überhaupt faszinierend. Man traut sich schon kaum fast, etwas zu sagen, nur weil man einfach anzweifelt, dass die Zucchini eine Salatgurke ist. Ja, also man muss auch schon teilweise ziemlich, ja, stabil sein, auch tough sein. Gut, in Ihrem Fall nochmal komplett anders, weil Sie natürlich auch die Dinge wirklich beim Namen nennen und natürlich auch Arzt sind und dann auch dementsprechend eben diese Posts machen und klären die Menschen eben auf. Aber man wird ja sofort als Querdenker, als Verschwörungstheoretiker, dann wird man belächelt, aha, bist du auch ein Aluhutträger und so weiter.
Querdenker ist ja eigentlich war bis vor kurzem noch ein Lob.
Absolut, ja.
Das Wort ist alles geframed worden.
Mhm. Ja, ganz genau.
Nicht Querdenker war was Gutes gewesen.
Ja, absolut, das sehe ich ganz genauso.
Selbstdenker.
Ja, nur die Community wird größer und das Schöne daran ist auch die Community, die einfach nachdenken, die Community, die Dinge hinterfragen und die sich eben auch nicht mehr einfach nur, ich sag jetzt mal, die Zucchini als Salatgurke verkaufen lassen, die wird ansteigen. Es gibt ja auf diesem Planeten, wie wir alle wissen, Gesetzmäßigkeiten, die gab es schon immer und die wirken auch jetzt in diesem Moment. Also man sieht auch förmlich wieder, auch zwar eine kleine Gruppe, aber die wird stärker, die wird größer. Und das sind auch teilweise sehr, sehr gebildete Menschen, klare Menschen, Menschen, ja, wie Sie und ich, die halt auch einfach mal ein bisschen recherchieren und auch einfach nachdenken, ja. Bevor wir auf die ganz positive Ebene kommen, was wir alle tun können, ich habe noch so ein paar Fragen über Sie als Person. Es gibt Menschen, die mich fragen, okay, Kerstin, jetzt weiß ich, du bist extrem kritisch, aber warum denn das Ganze? Haben die alle nur die Kohle im Kopf? Wollen die alle wirklich nur das Geld verdienen? Was haben denn die ganzen Politiker auf der ganzen Welt davon, dass sie schlussendlich diese Impfung, ich sag mal, fleckendächend empfehlen? Sind die alle blöd? Sind die alle nicht mehr ganz dicht? Geht es da nur ums Geld? Was ist Ihre persönliche Meinung? Es geht jetzt nicht um, ist das richtig oder falsch? Weil ich will jetzt eine Sache vermeiden, dass da draußen die Menschen sagen, aha, jetzt wird's aber ganz gruselig. Nein, mich interessiert Ihre persönliche Meinung.
Persönlich glaube ich, dass die meisten Politiker das Beste für uns wollen. Mhm. Nur haben die falschen Informationen, die sie umsetzen. Und es gibt einige, denen traue ich schon zu, dass die andere Pläne verfolgen. Zum Beispiel die, die im engen Umfeld sind, von Klaus Schwab, World Economic Forum, die den Event 201 und sowas mitgeplant haben. Da gibt es schon einige, die da hoch involviert sind. Die Kanzlerin beispielsweise ist, glaube ich, auch in den Great Reset mit eingebunden. Der Jens Spahn sicherlich auch. Zumal er halt auch die Nähe hat zum Bill Gates. Er hat ihn ja besucht im Gesundheitsministerium in Berlin. Da kam der Knochen zum Bund. Und hat ihm den Floh ins Ohr gesetzt. Deutschland wird das Impfzentrum Europas mit seiner Hilfe, also mit Jens Spahns Hilfe. Er hat dahinter nach dem Treffen gesagt, ja, von jetzt können wir noch so viel lernen. Also ich glaube nicht, dass man so viel von dem lernen kann, außer wie man sehr viel Geld verdient, auch vielleicht nicht immer ganz so astreinen Methoden. Und wenn ich etwas geschrieben habe über ihn, dass er sein Geld ja nicht nur investiert in Sachen, die gesund machen die Menschheit, wie zum Beispiel er investiert Geld in Monsanto, also Glyphosat und Coca-Cola, also nicht, dass alles den Menschen sehr Gutes tut. Und dann, das wird immer sofort gelabelt. Was aber nicht gelabelt wird, wenn ich seine Verbindung herstelle zum Jeffrey Epstein, zu dem überführten Pädophilen.
Gut, das kam ja jetzt sogar in den klassischen Medien.
Würde ich sonst nicht machen. Ich mache das aber trotzdem, damit die immer hinterfragen, wenn der auf der einen Seite so gepolt ist, vielleicht auf der anderen Seite auch nicht so der gute Mensch, der sich darstellt. Mhm. Also ich glaube persönlich, er ist kein guter Mensch. Ich habe mal einen Post geschrieben, Mäzen oder Mephisto. Er ist, glaube ich, eher Mephisto. Und unsere Politiker fressen ihm aus der Hand. Mhm. Die EU hat Geld eingesammelt für die Impfung. Das ist schon mindestens ein halbes Jahr her. Die haben, glaube ich, 7,4 Milliarden eingesammelt. Und dann haben die das Geld so hochgereicht. Ich habe das Bild noch von der Ursula von der Leyen, wie die sagt, hier, Bill, hast du das Geld? Thank you for leadership, hat sie gesagt. Eine gewählte Person gibt das Geld an jemanden, der nicht gewählt ist. Und der ist unser Leader. In der Demokratie muss der Leader gewählt sein. Aber er ist es nicht. Er hat seine Spitze der WHO gesetzt, aber nur dadurch, dass er sehr viel gespendet hat und weil seine Spenden zweckgebunden sind. Er sagt nicht, ihr WHO, ihr seid die Fachleute, wo ist die größte Not auf der Welt? Der könnte mit seinem Geld den Hunger für 4 Jahre komplett abschaffen. Aber das macht er nicht. Er sagt, erst müssen die Kinder geimpft werden, bevor sie verhungern. Also das gibt hauptsächlich Geld aus, zweckgebunden für die Impfung. Er hat an anderer Stelle gesagt, die Impfung war sein bestes Investment überhaupt.
Ja gut, ist auch so. Wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, ich meine, dann muss man jetzt an nichts glauben. Es gibt ja auch die klassischen, einfach mal Statistiken, die man sich angucken kann, wie welche Gelder verdient werden. Das ist natürlich auch sehr, sehr lukrativ. Also ich glaube, dass BioNTech hat jetzt irgendwie 1,34 Milliarden oder sowas. Die waren letztes Jahr noch mit 50 Millionen im Minus. Und jetzt haben sie 1,34 Milliarden Gewinn gemacht. Gut, das sind einfach Zahlen. Da darf jeder für sich selbst einfach mal reflektieren.
Ich will mal ganz zurückkommen auf diese Frage, ob die Politiker dumm sind oder so. Ich glaube, 90% machen das aus gutem Gewissen. Die sind so gemainstreamt worden, die haben so die Informationen reinbekommen. Das sind die Indianer. Das sind die Umsetzer. Also die das aufs Volk bringen. Aber die meinen das nicht wirklich böse. Einige verdienen auch Geld. Die haben ja mitgekriegt mit Maskendienst, die da gelaufen sind. Aber das ist, glaube ich, nicht die Mehrzahl.
Wer sind denn die Häuptlinge alle, außer Bill Gates?
Ja, ich glaube, dass die Kanzlerin Häuptling ist, dass sie wirklich nicht viel Gutes für uns möchte. Wenn man sich Deutschland anschaut, wie die in den 16 Jahren Kanzlerschaft von der Merkel, wie Deutschland sowas von verarmt ist, von einem der reichsten Länder Europas zum Armenhaus Europas, wenn man mal vergleicht, wie hoch die Rente ist, ja, da sind die Deutschen absolut hinten dran. Mhm. Wenn jemand in einem Niedriglohnjob gearbeitet hat, mit 45 Jahren arbeiten, kommt eine Rente raus unter dem Existenzminimum. Und das ist eher die Überzahl der Menschen, die von der Rente nicht leben können. 45% vom letzten Gehalt kriegen wir als Rente. Geht man nach Italien, geht man nach Griechenland, geht man in andere Länder, das ist Österreich, das ist viel, viel höher, was die Rentner kriegen. Eigentum, Wohnungseigentum, haben Italiener doppelt so viel, Griechen dreimal so viel wie die Deutschen. Die Deutschen sind gemolken worden. Und wenn irgendwo Geld zu verteilen war, hat die Merkel hier geschrieben, ob die Banken gerettet werden mussten mit Milliardenbeträgen. Sonst war nie was da für Schulausstattung, für Software, für Netz und so. War nie was da. Und plötzlich geht es den Banken schlecht. Bitteschön, wie viele Milliarden dürfen sein? Also ich habe viele Beispiele, wo ich sage, die Merkel hat gegen das Volk gearbeitet, gegen die Menschen.
Also die Häuptlinge, ich sag jetzt mal, wo diese ganzen, ja, anderen, wie haben Sie es eben gesagt, von den Indianern, die den allen quasi so ein bisschen hinterherlaufen. Ja, also gut, ich glaube nach wie vor an das Gute im Menschen. In meiner Welt gibt es eine Seele und der Körper ist das Vehikel, um diese Erfahrungen zu machen. Und die Seele wird auch mit Sicherheit auch bei ja, den Häuptlingen irgendwann mal ins Oberstübchen funken und mal sagen, hey, da läuft was vielleicht in die falsche Richtung. Also das ist zumindest mein gutes, ich sag jetzt mal positives Denken, ja. Aber ich würde gerne noch so ein bisschen den Schwank machen, weil ich könnte mit Ihnen jetzt stundenlang reden. Ich würde Ihnen so viele Fragen stellen, aber zum Positiven. Denn wir alle haben ja ganz, ganz viele Dinge, die wir auch selbst tun können. Und was mich bei Ihnen so fasziniert, ist natürlich auch Ihr unfassbares Wissen über diese orthomolekulare Medizin. Also quasi, was machen denn diese einzelnen Stoffe in unserem Körper, wie können wir uns denn schlussendlich auch ja, ich nenne das mal so, auffüllen, wenn etwas fehlt. Wie können wir denn aus Ihrer Sicht, vielleicht können Sie mal so ein paar Highlights sagen, ja, unsere Immunabwehr wirklich upgraden, aufbauen, sie unterstützen? Was ist denn, ich sage jetzt mal so, Ihre 5 Best-of für unser Immunsystem?
Also Nummer 1 ist erstmal, der Körper muss optimal versorgt sein mit den essentiellen lebensnotwendigen Substanzen. Es gibt 77 Stoffe, die der Körper immer von außen braucht. Wenn nur ein Stoff ganz fehlt, wird man tot. Wenn man zu wenig hat von irgendwas, wird man müde, schlapp, krank. Und das sind halt diese 4 Stoffgruppen unterteilt in Aminosäuren, unheimlich wichtig, Fettsäuren, unheimlich wichtig, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Diese Stoffe sind alle lebensnotwendig. Und wenn ich einen Mangel irgendwo habe, wenn zum Beispiel Zink fehlt, kann ich es nicht durch Jod ausgleichen. Wenn Vitamin B fehlt, kann ich es nicht durch Vitamin C ausgleichen. Man muss immer genau finden, welcher Stoff fehlt. Das mache ich mal in der Praxis. Das messe ich. Wir kriegen Leute einen Fahrplan, wie sie die essentiellen Stoffe alle optimieren können. Und das sind halt diese Stoffe, mit denen ich arbeite, nennt man dann Nahrungsergänzungsmittel, also essentielle Stoffe. Und viele lesen ja Zusammenhang von Tryptophan, Serotonin, wenig Tryptophan, hat schlechte Stimmung. Das lesen ja viele, dann besorgen sie Tryptophan und nehmen das und warten auf die gute Stimmung, die nicht kommt.
Ja.
Weil wir das immer zu schwach dosieren.
Mhm.
Wir nehmen das, was auf der Packung draufsteht, aus juristischen Gründen, aber nicht, was man nehmen müsste, aus therapeutischen Gründen. Und das sind da halt diese 47 Stoffe. Wenn Sie sagen, das ist unfassbares Wissen, das stimmt gar nicht. Die 47 Stoffe sind überschaubar. Das ist gar nicht so viel. Und ich bringe nur ins Optimum. Das ist schon mal der beste Punkt für die Abwehr. Der nächste Punkt wäre dann hoher Eiweißspiegel. Die Immunzellen bestehen aus Eiweiß. Aber wenn alle Aminosäuren ausreichend da sind, ist der Gesamteiweißspiegel auch ausreichend vorhanden. Dann habe ich es vorher schon mal angesprochen, diese Impfung. Also, dass ich mich wirklich auseinandersetze mit meiner Umwelt, mit den Mikroorganismen meiner Umwelt, dass die mir nicht schaden, weil die mich kennen und ich die kenne. Also, dass ich viel meinem Immunsystem vorstelle, dass es jedes Kind, das auf die Welt kommt, nimmt alles, was es in die Hand nimmt, nimmt es erstmal in den Mund.
Mhm.
Das ist eine Art der Impfung. Dadurch optimieren die ihr Immunsystem. Natürlich werden die im Kindergarten dann naselang krank, aber das brauchen die auch. Und dann sind sie später dann halt sehr gewappnet. Es ist wie eine Datenbank beim Bundeskriminalamt. Je mehr Verbrecher registriert sind, desto schneller kann ich einen finden. Und je mehr Bakterien, Viren unser Körper kennt, umso immuner bin ich dagegen. Also das wäre ein wichtiger Punkt. Dann ist der wichtige Punkt Bewegung.
Mhm.
Also mit aerobem Training, sprich Ausdauertraining, langsam, dafür länger, kann ich schon vom ersten Schritt an die Anzahl der Killerzellen im Blut ansteigen lassen. Also beste Abwehr ist Bewegung. Und nicht zu Hause sitzen, Netflix gucken, auf die Impfung warten.
Ja, also bevor wir auf Bewegung, Ernährung eingehen, nochmal zu diesen wunderbaren Stoffen, die man eben auch ja zu sich nehmen kann, um eben auch die Immunzellen, die Immunabwehr auch wirklich in einen guten Zustand zu bringen. Ich war fassungslos, dass zum Beispiel die Regierung auch zeitweise davon abgeraten hat, Vitamin D zu supplementieren, obwohl mittlerweile ja so viele Studien rausgekommen sind, wo man klar sehen konnte, dass Menschen, die eben erkrankt sind, einen ganz niedrigen oder ja fast schon desaströsen Vitamin D-Spiegel hatten. Können Sie vielleicht mal kurz und knapp ein paar Worte zu Vitamin D, C, zu Omega-3, einfach zu diesen Stoffen, die wir auch ja dringend brauchen für unser Immunsystem sagen?
Das sind alles Stiefkinder der normalen Medizin. Da heißt es immer, brauchen wir gar nicht, überflüssig. Und wenn man Mangel hat, von irgendwas gibt es so hervorragende Medikamente. Das ist die normale Medizin. Vitamin D-Mangel haben im Winter alle Menschen, alle, die nicht sehr viel Lebertran essen, oder fette Seefische oder halt im Winter nach Südafrika zum Golfspielen fliegen. Die haben alle einen Vitamin D-Mangel. Man kann selbst auf die Skipiste gehen und sich nackt dahinlegen. Die Sonne steht nicht steil genug, um die Wirkung zu erzeugen. Die hat die Kraft einfach nicht. Also Vitamin D empfehle ich jedem zu substituieren im Winter und im Sommer viel rauszugehen, ohne Sonnencreme und ohne zu verbrennen. Also je nach Hauttyp halbe Stunde, um die Vitamin D-Produktion zu steigern. Und die Sonnencreme blockt die Vitamin D-Produktion. Der Vitamin C ist ein sehr volatiles Vitamin. Also Vitamin D-Spiegel, den kann ich messen, der bleibt über Wochen, Monate konstant. Der Vitamin C-Spiegel hängt unheimlich von dem ab, was ich gerade gegessen oder nicht gegessen habe. Darum messe ich den in meiner Praxis nicht. Das ist nur ein Snapshot. Mhm. Also ich propagiere das halt ausreichend einzunehmen. In Südkorea hat das Klinikpersonal in der Corona-Zeit haben die 3 Gramm Vitamin C täglich bekommen, um die eigene Abwehr zu erhöhen.
Also ich nehme am Tag 1 Gramm, also 1000 Milligramm. Wie viel nehmen Sie pro Tag?
Das reicht zum Angeben noch nicht.
Okay, was muss ich da machen?
Obwohl ich eine zierliche Person. Aber ja. zwei Gramm würde ich schon empfehlen.
Okay.
Ich hab mir heute Morgen selber eine Infusion verpassen lassen, weil ich ein Zeitfenster hatte. Und habe die vollgepackt mit Aminosäuren, mit Magnesium, mit Vitamin C, mit Vitamin B-Komplex, mit diesen ganzen essentiellen Stoffen. Und dann zum Beispiel Vitamin C hatte ich da drin 7,5 Gramm.
Mm, ja.
Nicht 1 Gramm, sondern 7,5 Gramm. Mm. Könnte man oral gar nicht aufnehmen
in der Menge. Man scheidet es aus oder kriegt Durchfall, ne?
Genau, es kommt im Körper erst gar nicht rein.
Ja.
Dann Durchfall. Aber was über die Venen reinkommt, ist wirklich drin.
Ja.
Das ist halt der effektivste Weg, das aufzufüllen. Ich erkläre meinen Patienten das immer so, diese Stoffe oral einzunehmen, das ist der Espresso-Löffel, führt auch zum Ziel. Und die Infusion ist die Suppenkelle.
Super.
Quantitativ, ja. Also richtig, richtig ein Schub. Ich habe neulich einen Patienten gehabt, den würden Sie kennen, aus München, sehr, sehr bekannt. Und der hat ein Haus in Italien, ist auf dem Weg nach Italien hier vorbeigefahren, weil es ihm nicht so gut ging. Hat sich so eine James-Bond-Infusion verpassen lassen. Also unser hauseigener Name ist James-Bond-Infusion.
Ja, super. Ja.
Und am Brenner ruft er an, hat die Infusion hinbekommen, fährt Richtung Italien, am Brenner ruft er an, bleibt stehen, fragt, was war da drin?
Okay.
Der vermutete, das sind ja illegale Substanzen, weil es plötzlich so gut ging.
Ja.
Weil er plötzlich gute Laune hatte, euphorisch wurde, nur weil Sachen wie Tryptophan in Serotonin umgewandelt werden, weil Phenyl dann ins Antriebshormon Dopamin umgewandelt wird. Wenn man davor einen Mangel hatte und die Stoffe kommen dann mal wirklich im Flasch an und werden umgewandelt, dann ist das deutlich spürbar wie so ein Rückenwind.
Also auch einfach mal wirklich sich das untersuchen lassen. Wir gehen ja ganz am Ende noch drauf ein, wie die Menschen mit Ihnen in Kontakt kommen können. Also wirklich mal ein gutes Blutbild zu machen, schauen, was fehlt da eigentlich, seine Lebensweise eben auch selbst umzustellen, die Verantwortung für seine Gesundheit wieder zu übernehmen. Und noch mal ein paar Worte zu dem Thema Essen. Also das, was wir vorhin schon besprochen haben, lass die Nahrung deine Medizin sein, haben leider ganz, ganz viele Mediziner oder ja vielleicht dann auch ab und zu mal Ärzte vergessen. Warum ist das Thema Essen so wichtig?
Weil genau da diese essentiellen Stoffe drin sind, die wir brauchen für die optimale Funktion. Und wenn man diese 47 Stoffe sich anschaut, ich zeige meinem Patienten mal ein Bild von einem Fass, so eine Regentonne aus Holz mit 47 verschiedenen Dauben, also Holzplanken auf der Seite. Und wenn nur eine Holzplanke bei 70% ist, dann wird das fast nicht 100% voll werden können. Bleibt bei 70% stehen. Und diese Stoffe muss ich halt 100% haben für optimale Funktion. Bei diesen 47 Stoffen heißt keine einzige Daube Kohlenhydrat.
Ja.
Da steht nirgendwo Brot, Nudel, Reis, Kartoffel dran. Mhm. Aber die Leute essen sich an dem satt, was sie gar nicht brauchen und haben deswegen zu wenig Platz für das, was sie brauchen. Vor 100 Jahren wäre das nicht so schlimm gewesen. Hätten die am Tag 5000 Kalorien verbrannt. Alles ohne Steckdose, ohne Auto. Bauernhof arbeiten, ne? Von Hand arbeiten, da haben die mit der Menge der Kalorien über die Quantität hat auch so einigermaßen die Qualität gestimmt. Dort ist die Quantität sowas von reduziert, mehr als halbiert im Vergleich zu früher, dass wir umso mehr auf die Qualität achten müssen. Und dann gehören Kohlenhydrate nicht mehr zur Qualität. Das ist der Hauptgrund, warum so viele Menschen Defizite haben, sich nicht so gut fühlen, wie sie sich fühlen könnten. die waren schon bei zig Ärzten, die sagen, nee, bei mir ist alles normal. Dass mein Blutbild, das große Blutbild ist alles gut. Hm. Beim großen Blutbild ist nichts davon dabei, was ich messe.
Ja.
Das große Blutbild hört sich nur groß an, ist aber ganz klein. Hm. Und da werden die Essenzstoffe nicht mitbestimmt. Hm.
Gut, und dann kommen ja noch diese ganzen Geschichten dazu, wie diese Süßgetränke und Industrienahrung und Zusatzstoffe und so weiter. Also neben dieser Mast an Zucker und Kohlenhydraten, die ja kein Mensch mehr verbrauchen kann, ist ja auch der Fall noch, dass diese ganze Kunstnahrung auch so ein bisschen als fast schon normal deklariert wird. Und ich höre ja immer diesen Spruch, ja, Kerstin, also ich ernähre mich doch schon ganz gut im Gegensatz zu Pünktchen, Pünktchen. Also dieser Vergleich, wie machen es denn die andere, wird natürlich immer zu Rate gezogen, um sich selbst auch so ein bisschen ja zu entschuldigen, dass man ja nicht so auf die Ernährung achten muss. Weil man ja schon
so Blinden ist der eindeutige König.
Ja, absolut, ja. Warum ist dieses Thema Stressvermeidung so wahnsinnig wichtig? Warum ist das auch ein ganz wichtiger Faktor, um langfristig gesehen gesund zu bleiben?
Erstmal unterdrückt der Stresshormon das Immunsystem. Jeder weiß, wenn jemand eine neue Niere kriegt, transplantiert bekommt, wird das Immunsystem runtergefahren durch Cortison, durch Stresshormon. Das kriegt er intravenös, um das Immunsystem zu blockieren. Das ist das stärkste, Stresshormon ist das stärkste abbauende Hormon. Wir wollen die katabolen Hormone hochhaben. Also für Antrieb, für Stimmung, für Muskelaufbau. Das sind unsere Rückenwindhormone, die möchten wir, da möchten wir viel davon haben. Aber man kann nicht Gas geben und bremsen gleichzeitig.
Ja.
Wenn das katabole Cortison steigt, unterdrückt das die Ausschüttung der anabolen Hormone. Mhm. Ja. Man kann nicht Gas geben, bremsen gleichzeitig. Und das ist der Hauptgrund, weil so viele Menschen ein gestörtes Hormonverhältnis haben durch den Stress. Und wenn ich bei meinen Seminaren mal in Runde frage, Hand hoch, wir hatten zu wenig Stress, da meldet sich keiner. Ja. Die lachen dann eher, weil sie alle aus dem letzten Loch pfeifen, eher zu viel Stress haben. Mhm. Und was viele halt nicht wissen, wenn der Stresshormon über einen bestimmten Pegel ansteigt, das kann man messen. Wir haben so Stresstests. Das kann man über einen Speicheltest machen. Da brauchen wir gar nicht zum Arzt gehen. Das können die Leute anfordern bei uns. Die nehmen so ein Wattestäbchen in den Mund, wie beim Zahnarzt. Und das müssen sie 10 Minuten durchfeuchten, durchsabbern, sage ich immer. Dann kann man morgens und abends kann man dann das Hormontagesprofil messen.
Von Cortisol.
Ob das dann ein reiner Eustress ist oder ob ich doch viel negativen Stress habe, der mich langfristig eher lähmt und mich krank macht. Was halt viele nicht wissen, wenn der Stresshormon steigt, man spürt das nicht. Man merkt was, hast viel um die Ohren, aber ich spüre nicht, wenn mein Stresshormon über den roten Strich ansteigt, dann verbrennt unser Körper Eiweiß als Energie. Mhm. Also genau die wertvollen, wichtigen, essentiellen Aminosäuren, die ich bräuchte für die Bildung vom Serotonin, Glückshormon, für die Bildung vom Dopamin, Antriebshormon. Die Grundbausteine fehlen, verpuffen als Energie. Folglich wird weniger Rückenwind im Gehirn produziert. Es steigt die gefühlte Arbeitsbelastung. Das ist subjektiv. Ja. Wie Temperatur kann man auch subjektiv empfinden. Hm. Ja, und genau die Arbeitsbelastung kann man auch subjektiv empfinden. Beim hohen Stresshormon denke ich und wenig Serotonin denke ich, ich habe sehr hohe Arbeitsbelastung, weil ich keine Resilienz habe.
Ja.
Da gibt es Leute, die haben optimierte Hormone, viel mehr um die Ohren, aber die haben so eine Teflon-Beschichtung. Das geht nicht ans Wesen heran, die bleiben stabil. Hm. Und das ist eigentlich mein Steckenpferd, die Leute so hinzukriegen, dass sie stabil werden, dass sie Lebensfreude haben. Und da sind halt die essentiellen Aminosäuren ein Schlüssel dafür. Und das Stresshormon muss man halt runterkriegen, das ist ganz wichtig.
Wie oft haben Sie diese Messungen über das Stäbchen im Mund gemacht, jetzt in dieser Zeit, wo Sie so angefeindet worden sind? Denn Sie haben ja
auch eine Seele.
Ja, weil ja, im Endeffekt, weil das ist natürlich auch für mich, also ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin so ein Pflänzchen. Also ich wirke zwar immer sehr tough und komme natürlich auch dementsprechend tough auf Bühnen und Co. rüber, aber ich sage den Leuten immer, kann ich nicht übers Wasser laufen und B, ich bin auch ein Doppelkrebs vom Sternzeichen. Vielleicht liegt es daran, ich habe keine Ahnung. Aber ich, also wirklich, ich ziehe den Hut vor Ihnen. Also ich habe das verfolgt und habe nur gedacht, wie schafft er das, so diese Kraft noch aufrechtzuerhalten? Weil Sie hätten sich ja auch ducken können und hätten sagen können, nee, nach mir die Sintflut. Ich bleibe jetzt in meiner Praxis, ich helfe meinen Leuten und gebe denen ein gutes Gefühl, aber ich werde mich nicht mehr zur Zielscheibe von diesen Ärztekammern und Anfeindungen machen. Wie haben Sie das geschafft?
Na, ich glaube, ich bin von Haus aus schon ein bisschen ein Rebell. Wenn ich merke, es läuft irgendwas völlig gegen den Strom, kann ich nicht stillhalten. Und es gibt ja viele andere Ärzte auch, die sagen, ja, du hast ja schon recht, aber ich traue mich nicht aus der Deckung. Und das sind natürlich die angestellten Ärzte, die dürfen gar nicht sagen, was sie denken. Und auch die, die sonst im normalen Klinikbetrieb sind oder auch in normalen Praxen. Ich habe ja schon eine Sonderstellung. Auch dadurch, dass ich, wenn ich jetzt sehr viel Ärger kriegen würde, man nimmt mir die Approbation weg, er stürzt mein Leben nicht zusammen. Darum als älterer Arzt habe ich da mit anderen Standbeinen auch noch, mit Seminaren, mit Büchern und so weiter, wage ich halt mich raus aus der Deckung. Und es geht mir wirklich gegens Herz. Ich kann das nicht ertragen, wenn so viel Unheil erzeugt wird auf der Welt. Ich bin nämlich eigentlich auch ein zartes Pflänzchen. Und wenn ich kein zartes Pflänzchen wäre, hätte ich zu wenig Empathie, als so falsch zu empfinden, dass ich eigentlich meinen Menschen helfen möchte, das zu erkennen. Darum geht es mir eigentlich. Im Endeffekt kann jeder machen, was er möchte. Nur er muss die Option haben. Und manche Leute sagen ja nur, wenn man anfängt, die Maßnahmen leicht zu kritisieren, ja, du bist ja Verschwörungstheoretiker.
Ja. Ja,
Corona-Leugner. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich möchte eigentlich die Gesundheit für die Menschen. Ich möchte auch all denen, die eigentlich jetzt die Impfung verpasst bekommen, überleg dir das, möchte ich hinzurufen, überleg dir das, willst du diese notfallzugelassene Impfung, die es noch nie gab bei Menschen, die auch beim Tier gescheitert ist,
ja.
Messenger-RNA-Impfung. Das ist das, was die Leute vorhersagen. Wenn jetzt nochmal eine Welle käme, dass die Geimpften viel schwerer krank werden als die Nicht-Geimpften. Und es gab diese Messenger-RNA-Impfung für die Feline, also bei Katzen, Feline, infektiöse Peritonitis, also eine Bauchfellentzündung übertragen durch Coronaviren. Da hat man Katzen geimpft mit einem Messenger-RNA-Impfstoff und denen ist die Impfung um die Ohren geflogen. Also wenn die Katzen daraus dann irgendwann infiziert wurden, glaube ich, 8-mal stärker krank als die nicht geimpft waren. Und das möchte ich erstmal stoppen, das Ganze, bis wir sicher sein können, dass sowas nicht passiert. Mehr möchte ich ja gar nicht.
Es kann ja auch sein, glauben wir einfach mal an das Gute, es kann ja auch sein, dass es wirklich eine phänomenale Entwicklung gibt und es in der Tat sogar irgendwann einen sicheren Impfstoff gibt. Aber gut, da werden wir einfach mal schauen, was da noch kommt. Aber was tun Sie denn? Gehen Sie dann auf den Berg, meditieren Sie, fangen Sie an, Atemübungen zu machen, gehen Sie joggen, Nordic Walking, rufen Sie einen Freund an, weiß ich, haben Sie einen Boxsack? Was tun Sie denn?
eine heißgeliebte Frau.
Heißgeliebt! Dann bleiben die Hormone aber auch im Schwung. Das ist ja, auch gut.
Aber stell sich vor, man hat vielleicht viel um die Ohren und geht dann nach Hause und der kriegt weiter.
Ja, furchtbar.
Das ist ja häufig so, dass sich Menschen eigentlich eher schaden als nutzen. Und ich denke mir, wieso bleiben wir eigentlich noch zusammen? Zwei Kranke machen auch keinen Gesunden.
Ja.
Aber das ist schon mal ganz gut, dass da Harmonie herrscht. Da bin ich auch nämlich als zartes Pflänzchen bin ich auch eher harmonieabhängig. Dann gehe ich natürlich viel raus in die Natur. Ich liebe die Natur. Und ich versuche auch in meinen Storys so ein bisschen, wenn ich was poste, den auch jüngeren Menschen die Achtung vor der Natur zu vermitteln. Ich ärgere mich so, wenn ich an Autobahnausfahrten sehe, dass Leute da ihre McDonald's-Tüten aus dem Fenster werfen. Dann denke ich mir, wer hat die erzogen vor Achtung zur Natur? Was für eine Kinderstube haben die? Und wie man die Natur liebt, glaube ich, vermüllt er die nicht so. Also für mich ist die Natur da einfach mich spazieren zu gehen. Ich habe einen sowas von süßen jungen Hund, 6 Monate alt, eine Seele vom Mensch, eine Retrieverhündin, die ist sowas von sensibel und also gib mir das Herz auf.
Ne? Also das pure Kraft, Liebe.
Ja, das sind Kraftquellen. Und dann natürlich Bewegung. Ich gehe gerne Rennrad fahren, Mountainbike fahren. Das ist da, wo ich den Stress dann abbaue.
Meditieren Sie?
Zu wenig. Ich müsste mehr, weil wenn ich anfange zu meditieren, dann denke ich schon, ich muss ja die Gedanken beim Meditieren dann eher ausblenden. Aber dann kommen so hartnäckig, kommen dann Sachen für den nächsten Post.
Ja.
Dann setze ich mich lieber schnell hin und schreibe den nächsten Post.
Und dann zu meditieren wäre ja
dann noch so. Dann zu meditieren. Aber man muss beim Meditieren nicht sitzen. Mhm. Man kann auch beim Radfahren meditieren.
Absolut, ja.
Und ich merke das oft, also ich mache das Radfahren natürlich auch ein ganz klein bisschen sportlich. Ich fahre zwar nicht gegen die Uhr, aber ich möchte auch nicht trödeln. Und plötzlich ertappe ich mich, dann merke ich, du bist ja die letzten 10 Minuten nur geradelt. Also nicht sportlich, sondern mehr so geradelt. Dann, das war dann eine Art von Meditation. Mhm. Also man kann auch die monotone Wiederholung der Pedalumdrehungen kann man auch meditieren.
Ne? Ja, sehr schön.
Also man muss da nicht sitzen und in der Natur macht mir das einfach mehr Spaß. Auf den Berg gehen kann man meditieren.
Toll. Also ich fasse zusammen, die Natur gibt Ihnen unglaublich viel Halt, eine gesunde Beziehung, natürlich auch diese ja tolle Frau, mit der Sie sich über alles unterhalten können, aber eben auch Ihr, wie heißt denn die Hündin?
Naomi,
da muss ich immer ans Model denken. Ich hoffe, er ist ja bestimmt auch ganz so hübsch.
Weil sie so braune, lange Beine hat.
Naomi, ja, großartig, ja. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen das Runterschreiben. Im Übrigen, ich habe auch Ihren Kanal abonniert, also alle da draußen, die jetzt zuhören, unter Telegram. Wir bringen das hier alles in die Shownotes. Ein, wie ich finde, großartiger, ich nenne das jetzt mal so fast schon täglicher Newsletter über Telegram, der sehr viel Mut macht, sehr erbauend ist, toll von einem großartigen Arzt geschrieben. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen, ganz, ganz, ganz schnell, weil ich weiß, wir sind schon über der Zeit. Ja. Wer waren denn Ihre Helden der Kindheit?
Ein Held war mein Onkel, das weiß er gar nicht, der auch Arzt war. Mhm. Das war so ein bisschen, hätte man da Kind, mit dem mal reiten gegangen und so, das war... Der hat mich schon ein bisschen beeinflusst. Und sonst Helden der Kindheit, außer Lassie, Fury und Flipper.
In der Reihenfolge, ja. Lassie, Fury und Flipper. Da kann man bestimmt viel rauslesen. Also ich jetzt nicht, aber.
Ja, ist mir bei sonst sind also große Helden nicht in Erinnerung geblieben.
Ja, also mir sagte man Seminarteil immer Alf. Da wusste ich dann auch nicht. Ja,
da bin ich doch zu alt.
Ja, der war außerirdisch.
Um das Held zu empfinden.
Was ist Ihr Lieblingsnahrungsmittel? Also wo verlieren Sie so ein bisschen, ja, wo Sie sagen, ah, das ist Ihr Highlight?
Also ich könnte mich reinsetzen in, wir nennen das mallorquinischen Salat.
Ja.
Weil wir da das erste Mal gesehen haben. Und im Salat ist all das drin, was auf Mallorca gibt. Mhm. Also grünen Salat sowieso, dann sind Tomaten drin, Datteln sind drin und Ziegenkäse. Der Ziegenkäse und Mandeln. Mhm. Der Ziegenkäse, man muss den gereiften Ziegenkäse nehmen von der Rolle. Der wird schon mit Mandeln so ein bisschen bestäubt. Dann also mit gesplitterten Mandeln, dann kommt er in die Pfanne, in Öl, dann noch mehr Mandeln dazu. Dann die Datteln. Das, und dazu gibt es Balsamico-Essig und weil es auf Mallorca auch Honig gibt.
Ja, gibt's also auch noch.
Die dazu passt, ja. Kommt da so ein ganz bisschen Honig drauf. Das ist ein Erlebnis, ich könnte mich reinsetzen. Mhm. Und meine Frau macht den nur noch selten, weil sie nicht mehr so gerne isst, weil wir uns so oft gemacht haben.
Ja.
Aber das ist das, wo ich dran denke. Und scharf essen mag ich gern.
Ich auch. Ich liebe das auch. Total.
Thailändisch.
Ja, super, großartig. Ja. Was ist Ihr Sternzeichen? Was sind Sie?
Waage.
Eine Waage. Ja, die eine sucht Waage. Natürlich immer nach Gerechtigkeit. Immer. Das ist natürlich ganz klar, ja. Also, das ist so wunderbar. Jetzt gibt es viele, viele Menschen, die sagen, okay, ich will jetzt das Stäbchen irgendwie auch benutzen, um zu wissen, alles klar, wie gestresst bin ich. Ich möchte gerne eine Blutanalyse machen. Ich möchte gerne mit einem Buch anfangen. Jetzt weiß ich, Sie haben ja unendlich viele Bücher geschrieben. Mit welchem Buch macht es Sinn, bei Ihnen anzufangen? Wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Kann jeder bei Ihnen diese Blutanalyse machen? Wie funktioniert das?
Erstes Buch, was man vielleicht, um das zu vermitteln, ist der Gesundheitscode. Mhm. Der ist also mit COD geschrieben, Gesundheitscode. Der ist ein Einsteigerbuch, das ist ganz wichtig und sehr viel schon drin beschrieben. Dann kann natürlich jeder folgen auf Instagram, Telegram, Facebook, wo auch immer, YouTube-Kanal. In die Praxis kann natürlich auch jeder kommen und ich liebe normale Menschen. Was ich nicht so liebe, das sind die so mittleres Management. oder halt so Neureiche. Die mag ich nicht so gerne. Und ich habe Lieschen Müller, ich habe Leute vom Land, die sind normal. Und ich habe Leute, die wären sehr bekannt, Milliardäre, noch was, und die sind auch wieder so normal. Und dann oft, die Leute gehen durch bei mir, neulich Königshaus Schweden, und dann denkt man, ja, das sind normale Menschen. Die wollen gar nicht hofiert werden, die wollen eigentlich normal behandelt werden. Nur manchmal in der Mitte so Leute, die sagen, ich bin überhaupt nicht wichtig, und das dann raushängen lassen. Die kriegen bei mir meistens keinen zweiten Termin mehr.
Die haben bestimmt irgendeinen Mangel. Irgendeinen.
Ja, ein Mangel an Selbstbewusstsein
vielleicht. Oder? Ja, natürlich.
Mangel an Empathie. Ja. Aber ich habe eine riesen Bandbreite von Patienten, was natürlich das Sache sehr interessant macht. Und wenn man das schon 35 Jahre macht, entwickelt man sehr viel Menschenkenntnis.
Ja.
Und oft weiß ich schon, was die Leute haben. Ich hole die mal ab vom Wartebereich. Ich hole die ab, wir gehen vielleicht 15 Meter zum Sprechzimmer. Und oft habe ich schon gefühlt, was die haben, bevor sie sitzen und den Mund aufmachen.
Ja, ich finde, es gibt nichts Größeres, wirklich nichts Größeres in der Medizin, als wenn ein Arzt einfach die Hand auf die Schulter legt und einfach dieses Zauberwort sagt, wir schaffen das. Also das zum Thema Placebo-Effekt, einfach mal die positive Energie in die richtige Richtung gelenkt und nicht den Nocebo-Effekt, gleich mal zu sagen, die Nummer ist durch, da hat man eh keine Chance mehr. Also dafür stehen sie ja, und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz toll. Also ich bin mir sicher, da werden jetzt eine Menge Menschen auf sie zukommen, die ihnen nicht nur folgen auf Telegram und Facebook, Instagram und Co., sondern die auch einfach bei Ihnen in Salzburg, glaube ich, ne, in der Praxis dann sitzen. Ich werde auch kommen, ganz sicher.
Herzlichen Dank.
Ich bin schon quasi da. Also ich bin schon quasi in den Startlöchern, ja.
Interessant ist, dass meistens die Leute kommen, wo man gar nicht so viel optimieren kann.
Ach, ich bin mir sicher. Ich lasse ja auch viel, viel Energie. Ich sage mal, ich renne gerne an der Front mit und renne so lange, bis dann irgendwann die Puste ausgeht, und dann schüttel ich mich und muss mich wieder gut aufladen. Also ich könnte ohne Meditation und den ganzen Sport und vor allen Dingen diese gesunde Ernährung, ich glaube, ich wäre in dieser Corona-Zeit gar nicht mehr lebensfähig gewesen. Ja, also es waren meine Instrumente, um mich wirklich über Wasser zu halten. Also als allerletzte Frage, Ihre positive Vision, die Sie noch verfolgen wollen, also wo Sie sagen, dafür brenne ich. Das ist so aus Ihrem Herzen heraus, was Sie wirklich so als Vision einfach in die Welt tragen möchten.
Ich will, wie Sie gesagt haben, Hippokrates, die Nahrung ist die Medizin. Das müssen die Menschen verstehen. Sie nicht an den krankmachenden Sachen satt essen, dann noch mit viel Fructose Getränken nachspülen. Das ist das reine Gift. Die Menschen, die halten das aus für eine Weile, aber die werden dann sowas von krank. Und denen hilft keiner. Die kriegen dann die Zuckertabletten, die kriegen die Cholesterintabletten, die kriegen eine Tablette nach der anderen. Aber die Ursache bleibt bestehen. Und damit die nicht gesund. Und das wäre eigentlich für mich so ein Augenöffner. Und ich habe natürlich keinen Lasso, ich kann heute nicht einfangen. Es kommen halt die über die Bücher gelesen haben, die vielleicht über Instagram, Facebook und sowas sensibilisiert sind. Die kommen dann, die wollen dann tiefer einsteigen. Aber es ist immer so, die Leute, die den Ratschlag verstehen, brauchen ihn vielleicht nicht, und die ihn bräuchten, verstehen ihn nicht. Und für mich, für meine eigene Zukunft, wir haben jetzt gerade einen Bauernhof gekauft, also eigentlich eine alte Mühle, wunderschön, mit 3 Hektar Land. Für den Eigenbedarf reicht das, mit eigenem See, mit Bach, der da durchgeht. Das ist idyllisch, wenn man das sieht.
Toll.
Das ist fast schon kitschig, wie von einer Postkarte. Und da können wir die eigenen Fische züchten, da können wir das eigene Gemüse anbauen. Und das ist so meine persönliche Perspektive.
Toll. Da braucht Naomi aber dann auch einen Partner, ne? Also so ganz alleine das zu bewachen, ist ja dann auch.
In der Familie ist schon der Bruder.
Ja.
Und die spielen natürlich, wenn die zusammen sind, die spielen die ganze Zeit. Und eine Tante ist noch mit im Rudel.
Sehr schön.
Also diese 3 Hektar müssen ja auch bewacht werden.
Ganz genau, ja. Sonst ist Naomi total am Limit, und dann muss sie ganz viele Stoffe zugeführt bekommen und kriegt das nicht mal hin, ja. Ich habe noch einen Wunsch, lieber Herr Dr. Spitzbart, ja. Und das meine ich von ganzem Herzen, halten Sie durch. Also Sie haben eine Community, die wächst und wächst und wächst, und Ich glaube wirklich daran, dass wir in ein paar Jahren zurückblicken werden und wir werden diese Zeit als eine Zeit, ja, ich sag jetzt mal wahrnehmen, die war extrem tough, aber Sie werden in Erinnerung bleiben. Sie sind einer der Menschen, die die Menschen jetzt brauchen, damit wir Zuversicht bekommen und dass wir vor allen Dingen auch ein tolles Wissen vermittelt bekommen von einem wunderbaren Arzt, der nicht nur ganz, ganz viel Herz hat, sondern eben auch einfach für eine Vision brennt. Und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Halten Sie durch. Und egal, wie die Gegenwehr noch sein wird, Sie haben Menschen, die werden Ihnen folgen und die werden Ihnen den Rücken stärken. Und ich bin eine davon.
Vielen Dank. Das freut mich sehr. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Also alles Liebe für Sie und für alle da draußen. Einen wunderschönen Tag.
Alles Gute an alle.